Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Mütter und Töchter. Eine junge Frau betritt ein Antiquitätengeschäft und schaut sich um. Es gibt viele schöne Dinge in den Regalen und an den Wänden zu entdecken. Möbel, Lampen, alte Spiegel. Außer ihr ist nur noch eine weitere Kundin im Laden, die sie ab und zu in den Gängen vorbeischlendern sieht. Sie wirkt respekteinflößend und erinnert die junge Frau an ihre Mutter. Erst als sie bei dem Versuch, ihr auszuweichen, fast mit ihr zusammenstößt, realisiert sie, um wen es sich handelt, um ihr eigenes Spiegelbild. Eine skurrile Episode, die Isabella Rossellini, Ingrid Bergmanns Tochter, schildert. Sie enthält wesentliche Aspekte einer Mutter-Tochter-Beziehung. Vertrautheit und Fremdheit. Identifikation und Abgrenzung. Diese kommen in allen 16 Porträts vor, so verschieden die dargestellten Frauen auch sein mögen. Jedes Schicksal, jede Beziehung ist einzigartig. Zeitlich reicht das Spektrum vom Anfang des 18. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Ein Zeitraum, in dem sich die Rolle der Frau grundlegend verändert hat. Doch es gibt eine Erfahrung, die alle teilen. Jede Frau ist eine Tochter. Die Töchter in diesem Band haben es nicht immer leicht mit ihren Müttern und umgekehrt. Mutterliebe und Tochterliebe nehmen unterschiedliche Gestalt an und sind nicht immer sofort zu erkennen. Manchmal zeigt sich die Liebe eben auf eine sonderbare Weise. Doch es lohnt sich, genau hinzuschauen, die Vielfalt der Gefühle auf sich wirken zu lassen und Glücksmomente nachzuempfinden, wie Liv Ullmann empfiehlt. So sei die Nacht, in der sie ihre Tochter Lynn zur Welt brachte, die schönste Nacht ihres Lebens gewesen. Ein Ereignis, das ihr ganz allein gehörte. Es gab nur mein Mädchen und mich. Ich lese jetzt das Porträt von Maria Callas und ihrer Mutter Evangelia. Das Wunderkind mit der goldenen Stimme. Anfang Dezember 1923 setzten bei Evangelia Kallegropoulos die Wehen ein. Sie wurde ins New Yorker Flower Hospital gebracht, die Geburt verlief ohne Komplikationen und so hielt sie bald ein gesundes, schwarzhaariges, großes, ungewöhnlich schweres Baby im Arm, das nur einen einzigen Fehler hatte. Es war ein Mädchen. Damit hatte Evangelia nicht gerechnet. Wenige Monate vor Marias Geburt waren ihre Eltern mit ihrer ältesten Tochter Jacinti, genannt Jackie, von Athen nach Amerika ausgewandert. Kurz davor war ihr zweijähriger Sohn Vassili gestorben, eine schreckliche Tragödie für die Familie. Die Mutter wünschte sich nun nichts sehnlicher als einen neuen Sohn und zog ein anderes Geschlecht gar nicht erst in Erwägung. Schließlich hatte sie ihren Mann zu einem Astrologen gesandt, um die günstigste Sternenkonstellation für die Zeugung eines Jungen zu berechnen. Maria Callas kam am 3. Dezember 1923 als drittes Kind von Georges Kallegropoulos und seiner Frau Evangelia, geborene Dimitroadou, in New York zur Welt. Bereits der Geburtstag sorgte für Verwirrung, denn es waren verschiedene Daten im Umlauf. Die Mutter gab den 4. Dezember an. In der Schule wurde der 3. Dezember eingetragen. Maria selbst feierte ihren Geburtstag immer am 2. Dezember. Es sollte 3 Jahre dauern, bis das Kind in der griechisch-orthodoxen Kirche von Manhattan getauft wurde. Maria Anna Sophia Cecilia. In der Familie wurde sie Mary gerufen. Den Familiennamen Callas hatte Georges aus praktischen Gründen gewählt. Verkürzungen des komplizierten ursprünglichen Namens waren damals nach amerikanischem Recht unproblematisch. In ihrem Buch »My Daughter Maria Callas« berichtet Evangelia, Maria sei während eines heftigen Sturms geboren und das habe rückblickend Symbolkraft für sie, denn ihre Tochter sei ein Leben lang eine Quelle von Stürmen gewesen. Offensichtlich hat die Trauer der Mutter um den verstorbenen Sohn die ersten Jahre von Marys Kindheit bestimmt. Die Legende vom klugen, schönen Bruder, auf den die Mutter alle Hoffnungen gesetzt hatte, schwebte immer über Mary. Ein Mensch, mit dem sie nur durch einen ständigen Vergleich verbunden war, den sie zwangsläufig verlieren musste. Auch den Vergleich mit der Schwester verlor sie. Maria Callas schildert ihre Schwester rückblickend als ein schönes Mädchen, wohingegen sie selbst unansehnlich, dick und kurzsichtig gewesen sei. Die Ehe der Eltern war nicht sehr lange glücklich. Sie hatten im August 1916 geheiratet, ein Jahr nachdem sie sich in Athen kennengelernt hatten. Evangelia war zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt, ein hübsches blondes Mädchen. Georges war fast 15 Jahre älter, ein gut aussehender Mann, der sich seiner Wirkung auf Frauen bewusst war. Nicht nur Evangelias Attraktivität hatte ihn angezogen, sondern auch die Tatsache, dass sie aus einer angesehenen, wohlhabenden Familie stammte. Ihr Vater war Armeeoffizier. Musik und Literatur spielten eine wichtige Rolle in dem großen Haushalt. Evangelia hatte 10 Geschwister, die alle gern sangen und musizierten, was sie später immer wieder stark betonte, um Marias Talent auf ihre eigene Familie zurückzuführen. Georges stammte aus bäuerlichen Verhältnissen und hatte an der Universität von Athen Pharmazie studiert. Wegen des Studiums stimmte Evangelias Vater, dem die Herkunft seines Schwiegersohns nicht standesgemäß erschien, schließlich doch der Heirat zu. Nach der Hochzeit ließ sich das junge Paar in Meligala, einer Kleinstadt auf dem Peloponnes, nieder. 1917 wurde die Tochter Jacinthi geboren. 1920 kam der Sohn Vassili zur Welt, der 2 Jahre später starb. Von diesem furchtbaren Schlag sollte sich die junge Familie nie mehr richtig erholen. Jeder flüchtete sich in eine Rolle, die Trost und Sicherheit versprach. Georges ging in seinem abwechslungsreichen Berufsleben auf, hatte Affären und Evangelia entwickelte sich zur herrschsüchtigen Hausfrau. 1923 entschloss sich Georges plötzlich, das Geschäft aufzugeben und nach Amerika auszuwandern. Ein unverständlicher Schritt. Seine Familie stellte er vor, vollendete Tatsachen, nachdem die Überfahrt bereits gebucht war. Evangelia konnte sich nur schwer daran gewöhnen, in New York von einem relativ bescheidenen Gehalt zu leben. Sie fühlte sich als etwas Besseres und die griechische Nachbarschaft in Queens war nicht der Umgang, den sie sich für ihre Töchter wünschte. Von Anfang an wurden die beiden Mädchen in der typischen Weise der griechischen Auswandererfamilien erzogen, überbehütet und streng. Der neuen Umgebung, dem neuen Land, stand man mit Misstrauen gegenüber. Für die Kinder war das besonders schwierig. Aus Jacinthi war Jackie geworden. Man hatte sie aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen und in eine völlig fremde Welt gebracht. Mary dagegen wurde ins amerikanische Leben hineingeboren. Sie wuchs im Schutz ihrer großen Schwester auf, die sich liebevoll um sie kümmerte. Die Ersparnisse, die die Familie Kalogeropoulos aus Griechenland mitgebracht hatte, waren bald aufgebraucht. Ein Freund lieh Georges Geld für einen eigenen Drugstore. Die Splendid Pharmacy wurde im Juni 1992 in der 9th Avenue eröffnet. Diese Gegend, in der sich viele griechische Einwanderer angesiedelt hatten, wurde Hell's Kitchen genannt. Schon nach einem halben Jahr zeitigten Wirtschaftskrise und Börsenkrach ihre Wirkung. Die finanzielle Situation des Geschäfts verschlechterte sich rapide. Die Streitigkeiten der Eltern eskalierten. Nach einem heftigen Streit erlitt die Mutter einen Nervenzusammenbruch und schluckte eine Überdosis Tabletten. Als die Kinder aus der Schule kamen, mussten sie mit ansehen, wie der Rettungswagen ihre Mutter ins Krankenhaus brachte. Die Folge: ein einmonatiger Klinikaufenthalt. Die Beziehung von Evangelia und Georges war danach endgültig und unrettbar zerstört. Jackie berichtet, die Eltern hätten von diesem Zeitpunkt an wie 2 Fremde unter einem Dach gelebt. Doch sie blieben zusammen, wechselten häufig die Wohnung, sodass die kleine Mary im Alter von 8 Jahren bereits 5 verschiedene Schulen besucht hatte. Auf ihre schulischen Leistungen hatte das kaum Auswirkungen. Mary war ein fleißiges, intelligentes Kind, das wegen seiner starken Kurzsichtigkeit in einer der ersten Reihen saß. Sie gehörte fast immer zu den Klassenbesten, konnte aber nirgendwo richtig Fuß fassen und Freundschaften schließen. Ihre sozialen Kontakte ergaben sich eher zufällig und waren nicht zuletzt von den Launen ihrer Mutter abhängig, die den Umgang ihrer Töchter streng überwachte. Mary war oft allein und einsam und machte aus der Not schließlich eine Tugend, denn sie hatte irgendwann etwas entdeckt, was ihr nicht nur Spaß machte, sondern ihr ein ganz eigenes Gefühl der Erfüllung gab, die Musik. Wo und wann Maria Callas besondere Begabung erkannt wurde, darüber gibt es zahlreiche, sich widersprechende Legenden, von ihr selbst und ihrer Mutter erzählt. Eine davon besagt, dass sie schon als kleines Mädchen fast noch in der Wiege in einer so ungewöhnlichen Weise gesungen habe, dass selbst die Nachbarn aufhorchten. Mal heißt es, sie sei schon als ganz kleines Kind musikalisch anspruchsvoll gewesen und habe statt der griechischen Volksweisen, die ihr Vater so mochte, lieber Opernmusik hören wollen. Das dürfte allerdings eher die Wünsche ihrer Mutter widerspiegeln. Diese antwortete später, als ihre Tochter längst berühmt war, auf die Frage eines Interviewers, wann sie denn die besondere Begabung Marys erkannt habe, ohne zu zögern, mit 3 Jahren. An anderer Stelle beschreibt sie, dass ihr die Stimme der 10-jährigen Mary außerordentlich erschien. In der Schule nahm man das Besondere ihrer Stimme wahr. Ein Lehrer sagte, sie habe eine Nachtigall in der Kehle und in ihr Poesiealbum schrieben ihre Mitschülerinnen die besten Wünsche für das Mädchen mit der goldenen Stimme und die zukünftige große Sängerin. Und sie selbst erinnerte sich, wenn ich sang, fühlte ich, dass ich wirklich geliebt wurde. Über ihre musikalische Förderung machte Maria Callas widersprüchliche Angaben. So berichtete sie ausführlich, wie der musikalische Drill unmittelbar einsetzte, nachdem ihre Mutter erkannt hatte, wie begabt sie war. Im Alter von 4 Jahren habe sie keine Chance gehabt, sich dagegen zu wehren. Der Einstieg in die Wunderkind-Karriere hatte begonnen. Eine regelrechte Gesangsmaschine, die ihre Kunst abrufbereit präsentieren musste, sei aus ihr gemacht worden. Die Kindheit sei ihr gestohlen worden. Doch wie streng und unbarmherzig war die musikalische Erziehung ihrer Mutter wirklich? Und wäre ohne diese Erziehung zur Musik aus Maria überhaupt das geworden, was schließlich aus ihr wurde? Maria Callas konnte diese Fragen nicht eindeutig beantworten. Es gibt nämlich auch eine andere Schilderung ihrer musikalischen Anfänge, die besagt, dass man sie gar nicht zum Üben habe anhalten müssen, denn Musik sei für sie, solange sie denken könne, das Wichtigste im Leben gewesen und das, was sie am meisten geliebt habe. Mary und Jackie nahmen mit Erfolg an Musikwettbewerben teil. Mary singend, Jackie am Klavier, sodass sich Evangelia in ihrer Wunderkind-Theorie bestätigt sah. Eine Weile vergaß sie ihre Nörgelei, lehrte die Mädchen Tango tanzen, spielte Szenen und ganze Stücke mit ihnen. Das war die andere Seite der Mutter, die sie nur selten auslebte. Einfallsreichtum, Spontanität, Freude am Spiel. Die Kinder waren dann wie verzaubert, aber oft konnte die Stimmung von einer Sekunde auf die andere wieder umschlagen und alles Vorherige zunichte machen. Das war es, was sie fürchteten. Sie waren den exzentrischen Launen ihrer Mutter hilflos ausgeliefert. Weil Evangelia erkannte, dass Amerika für die musikalische Entwicklung ihrer Tochter keine vielversprechende Perspektive bot, reifte in ihr der Entschluss, nach Griechenland zurückzugehen. Ganz sicher würde die Familie sie herzlich aufnehmen und die begabten Kinder fördern. Am 20. Februar 1937 verließ Mary zusammen mit ihrer Mutter Amerika. In ihren offiziellen Ausreiseunterlagen stand Sophie C. Carlos, New York, Student, 5 feet 7 inches tall, brown hair, brown eyes, reist in Begleitung ihrer Mutter am 20. Februar 1937 an Bord der Saturnia nach Griechenland und Jackie war schon Mitte September 1936 vorausgeschickt worden. Während der Reise hatten Mutter und Tochter mit der Seekrankheit zu kämpfen. Als Mary wieder gesund war, inspizierte sie das Schiff und entdeckte im Salon der Touristenklasse ein Klavier, an dem sie sich sofort niederließ, vor sich hinspielte und sang, worauf der Kapitän sie um ein Konzert für die Offiziere und die Mannschaft bat. Es war ihr erster öffentlicher Auftritt außerhalb der Schule. Ein 13-jähriges Mädchen stand im blauen Baumwollkleid mit weißem Bubikragen, das Haar sorgfältig frisiert im Salon der Saturnia. Die Brille nahm sie ab, bevor sie die ersten Töne anstimmte. Sie sang das Ave Maria, La Paloma und die geliebte Habanera. Das Publikum und der Kapitän waren begeistert und trauten ihren Augen kaum, als die junge Sängerin bei der von Carmen an Don José gerichteten Schlussphrase »Prends garde à toi«, nimm dich in Acht, aus einer der Vasen, die auf den Tischen standen, eine Nelke zog und diese dem Kapitän mit herausfordernder Geste, feurigem Blick und hinreißendem Lächeln zuwarf. Am nächsten Tag sandte er ihr einen Blumenstrauß und eine Puppe, zusammen mit einem Dankesbillet, auf dem zu lesen war, für Maria, die niemals mit Puppen gespielt hat. Und so erhielt sie auf der Saturnia gleichzeitig den ersten Blumenstrauß ihrer Karriere, sowie auch die allererste Puppe ihres Lebens. Und jetzt wäre es doch schön, wenn wir uns vielleicht mal die Habanera anhören könnten. Natürlich nicht die, die damals die kleine Maria gesungen hat, sondern eine viel, viel spätere Aufnahme der Diva Assoluta. Am Samstag, den 6. März 1937, legte die Saturnia im Hafen von Patras an. Schon am nächsten Morgen ging es mit dem Zug weiter. Am Bahnhof von Athen erwartete sie ein regelrechtes Empfangskomitee. Es bestand aus Evangelias Schwestern, Brüdern, Schwägerinnen und Schwagern. Mary sah sich einer unübersichtlichen Gruppe von unbekannten Menschen, ihren Tanten und Onkeln gegenüber, die sie so herzlich empfingen und umarmten, als hätten sie sie schmerzlich vermisst. Endlich entdeckte sie auch Jackie und war überglücklich, ihre Schwester endlich wiederzusehen. Was die finanziellen Verhältnisse ihrer Familie betraf, hatte sich Evangelia getäuscht. Zwar waren ihre Geschwister nicht gerade arm, aber die Aussicht, ihre Schwester aus Amerika und deren zwei Töchter zu unterstützen, sorgte bei ihnen nicht gerade für Begeisterung. Eigentlich hätten es alle am liebsten gesehen, wenn die drei Amerikanerinnen nach einem ausgedehnten Urlaub in Athen, den sie ihnen gerne ermöglichen wollten, wieder zurück nach New York gingen. Das hatte Mary auch am liebsten getan. Sie hatte Heimweh nach New York, fühlte sich fremd in Athen. Wieder wurde die Musik für sie zur Retterin. Jeden Tag sang sie und übte sie Klavier. Mit Hilfe eines ihrer Onkel erhielt sie einen Termin am Nationalkonservatorium bei der berühmten Gesangslehrerin Maria Trivella. Diese war beeindruckt von der jungen Sängerin und erklärte sich sofort bereit, Mary, aus der in Griechenland Maria geworden war, zu unterrichten. Weil sie von der schwierigen finanziellen Situation Evangelias wusste, empfahl sie ihre neue Schülerin für ein Stipendium. Doch das Mindestalter dafür war 16 Jahre. Evangelia zögerte nicht lange. Sie fälschte Marias Geburtsurkunde, indem sie die Jahreszahl 1923 durch 1921 ersetzte. Für sie war es eine Notlüge zu einem guten Zweck. Die zunehmenden Fortschritte ihrer Tochter waren für Evangelia der Grund, sich nach Höherem umzuschauen. Elvira de Hidalgo, der spanischen Gesangslehrerin, die am Athener Konservatorium lehrte, ging ein legendärer Ruf voraus. Evangelia verführte ihre Tochter zu einem Doppelspiel und arrangierte heimlich einen Termin bei Elvira de Hidalgo. Diese erklärte sich sofort bereit, Maria kostenlos zu unterrichten, und so wechselte diese nach Ablauf des Schuljahres auf das Athener Konservatorium, gab aber Maria Trivella erst Bescheid, nachdem sie dort offiziell angenommen worden war. Elvira de Hidalgo wurde nicht nur zu Marias musikalischer Bezugsperson, sondern auch zu ihrer emotionalen. Das gab ihr die Chance, sich von ihrer Mutter abzuwenden, ohne mütterliche Zuwendung entbehren zu müssen. Nun konnte sie eine Teilung vornehmen in eine gute und eine böse Mutter. Evangelia schrieb sie die negativen Aspekte zu. Sie habe aus ihr eine Vorsingmaschine gemacht, mit Zwang gearbeitet und ihre Kindheit gestohlen. Elvira de Hidalgo dagegen habe nicht nur ihre Stimme geschult, sondern ihr darüber hinaus auch Selbstwertgefühl und Sicherheit gegeben. Zu den zwei neuen Müttern gesellten sich bald zwei neue Väter. Im Abstand von wenigen Wochen lernte Maria die beiden Männer kennen, die in den kommenden Jahren ihre entscheidenden Förderer und Unterstützer sein würden. Giovanni Battista Meneghini und Tullio Serafin. Was sich dabei fortsetzte, war die Dualität, die sich als Grundmotiv durch ihr Leben zog. Die beiden weiblichen Karriereinitiatorinnen Evangelia und Elvira wurden abgelöst von zwei männlichen Karrierebeschleunigern. Dem Opernliebhaber Giovanni Battista Meneghini begegnete Maria am 30. Juni 1947 in Verona. Sie verliebten sich ineinander. Wenn nicht auf den ersten Blick, so doch ganz sicher auf den zweiten, berichtete Maria Callas. Gegen den Willen ihrer Mutter, die mittlerweile mehr und mehr an Einfluss verlor, wurde er ihr Ehemann. Die Hochzeit fand am 21. April 1949 ohne die jeweiligen Familien statt. Evangelias Reaktion bestand darin, Maria darauf hinzuweisen, dass sie in erster Linie ihrem Publikum gehörte, nicht ihrem Mann. Der zweite wichtige Mann, den Maria drei Wochen nach ihrer Begegnung mit Meneghini kennenlernte, war der Dirigent Tullio Serafin. Eines der glücklichsten Ereignisse meines Lebens, vielleicht das glücklichste, war, dass er mein italienisches Debüt dirigierte, Verona 1947, erklärte Maria Callas und machte an diesem Ereignis den eigentlichen Beginn ihrer Karriere fest. Immer wieder betonte sie, Serafin habe sie künstlerisch gefördert wie kein zweiter. Er war es, mit dem sie ihre ersten großen Bühnenrollen, darunter auch ihre Schicksalsrolle Norma, erarbeitete und im Lauf der Zeit weiterentwickelte. Darüber hinaus verdankte sie ihm die Bekanntschaft mit einem anderen großen Magier der Bühne, der eine Zeit lang zu ihrem künstlerischen Partner werden sollte, Luchino Visconti. 1951 ging Maria Callas auf Mexiko-Tournee, ein großer Triumph und zugleich eine große Anstrengung. Zu letzterer trug die Tatsache bei, dass sie ihre Mutter eingeladen hatte. Evangelia genoss es, als Mutter der sensationellen europäischen Primadonna im Mittelpunkt zu stehen. Endlich hatte sie den Anteil am Erfolg ihrer Tochter, der ihr rechtmäßig zustand. Als sich die beiden nach der letzten Aufführung am 27. Juni voneinander verabschiedeten, wussten sie noch nicht, dass sie sich nie wiedersehen würden, denn ihre gemeinsamen Tage endeten zunächst harmonisch. Maria, die den Aufenthalt ihrer Mutter komplett bezahlt hatte, schenkte ihr zum Abschied noch einen teuren Pelzmantel. Sie ahnte nicht, dass dieses großzügige Geschenk Evangelia zu weiteren Geldforderungen anregen würde. Zwei Jahre später würde sie mit einem Brief Marias an die Öffentlichkeit gehen, in dem diese die finanziellen Ansprüche der Mutter für immer zurückwies. Dieser Brief war tatsächlich eine ebenso eindeutige wie endgültige Absage an die permanenten Geldforderungen. Maria schrieb, sie sei nicht verantwortlich für die finanziellen Verhältnisse ihrer Mutter und ihrer Schwester. Beide seien jung genug, um einen Beruf auszuüben und für sich selbst zu sorgen. Damit hatte sie sich in den Augen ihrer Mutter ein für allemal als herzlose Tochter und Schwester etabliert. Maria brach die Beziehung zu ihrer Mutter zunächst nur ab, weil so viel Anstrengendes vor ihr lag und sie ihre Kräfte für ihre Arbeit brauchen würde. Der Bruch war als vorübergehender Selbstschutz gedacht, doch Evangelia provozierte er zu immer neuen Attacken. Ihr Rachebedürfnis war grenzenlos und ihre öffentlichen Anschuldigungen nahmen kein Ende. Sie gipfelten 1960 in ihrem Buch »My Daughter Maria Callas«, das streckenweise einer bösartigen Abrechnung gleichkommt. Maria, die sich alles andere als diplomatisch verhielt und damit ihren Beitrag zu dem katastrophalen Verhältnis leistete, fühlte sich verletzt. Vor allen Dingen konnte sie nicht verstehen, warum ihre Mutter und ihre Schwester nicht stolz auf sie waren. Es gab doch genug Gründe dafür und sie begriff nicht, warum sich die beiden nicht wirklich für sie interessierten. In den letzten Jahren war jedes Lebenszeichen, das sie von ihnen erhielt, eine mehr oder weniger geschickt verkleidete Bitte um Geld. Ende der 1950er Jahre verlagerte Maria Callas ihre Darstellungs- und Selbstinszenierungskunst von der Bühne in den Alltag. Melodramatische Opernelemente schlichen sich in ihr Leben, denn ein neuer, attraktiver Protagonist hatte die Szene um die Diva Assoluta betreten. Sie ging eine Liebesbeziehung zu dem griechischen Reeder-Tycoon Aristoteles Onassis ein und gab im September 1959 ihre Trennung von Menighini bekannt. Nun wurde der internationale Jet-Set Hauptauftrittsort für Maria Callas. Auf den Opernbühnen war sie hingegen nur noch selten zu sehen. Maria Callas reiste mit Onassis um die Welt und besuchte die Partys der Beautiful People und sogenannten oberen 10.000. Die erwartete Hochzeit blieb aus. Maria Callas lebte überwiegend in Paris. 1968 erfuhr sie durch die Medien, dass Onassis Jacqueline Kennedy geheiratet hatte. Auch in dieser Phase ihres Lebens wichen die Reporter und Fotografen nicht von ihrer Seite und kommentierten süffisant das Geschehen. Ein letzter künstlerischer Höhepunkt für Maria Callas war die Zusammenarbeit mit dem Regisseur Pier Paolo Pasolini, der ihr 1969 die Titelrolle in seinem Film Medea anbot und ihr damit die Chance bot, ihre Schauspielkunst eindrucksvoll zu präsentieren. 1973 nahm sie den Vorschlag ihres Kollegen Giuseppe Di Stefano an, eine gemeinsame Comeback-Tournee zu veranstalten. Die erfolgreiche Tour endete im November in Sapporo. Folgeangebote schlug Maria Callas aus. Zuletzt lebte sie zurückgezogen in Paris und nahm aus der Ferne Abschied von den Menschen, die ihr eine Zeit lang viel bedeutet hatten. Aristoteles Onassis starb am 15. März 1975. Pier Paolo Pasolini wurde am 2. November 1975 ermordet. Luchino Visconti starb am 17. März 1976. Ihr eigener Tod überraschte die Welt. Maria Callas starb am 16. September 1977 gegen Mittag an Herzversagen in ihrer Wohnung in der Avenue Georges Mandel. Ihre sterblichen Überreste wurden auf dem Friedhof Père Lachaise eingeäschert und vorübergehend verwahrt. Im Juni 1978 wurde die Urne nach Griechenland transportiert und ihre Asche in der Ägäis verstreut. Evangelia überlebte ihre Tochter um 5 Jahre. Sie starb im Alter von 80 Jahren am 20. August 1982 in Athen.